Und wir sind schon bei der Fragestunde. Ich rufe auf die erste Frage, Herr Sprafke, bitte.
Hat ein bisschen länger gedauert, weil ich gerade eingesperrt worden bin. Macht weiter nichts. Ist schon okay. Ich frage den Magistrat, wie ist der Stand der Verwendung klimaschädlicher Narkosegase im Klinikum? Man kann es auch andersrum fragen, in welchem Umfang werden solche Gase noch verwendet?
Herr Oberbürgermeister, bitte.
Ja, sehr geehrte Frau Vorsteherin, sehr geehrter Herr Sprafke, meine Damen und Herren, wir haben uns beim Klinikum erkundigt und ich verlese mal die Antwort. Allgemeinnarkosen und neue Residierungsformen auf den Intensivstationen nutzen sogenannte Inhalationsanästhetika, also Narkosegase. In der Betrachtung der einzelnen nutzbaren Inhalationsanästhetika werden am Klinikum Kassel aus ökologischen Aspekten die beiden Narkosegase Desfluran und Lachgas seit Jahren beziehungsweise Jahrzehnten nicht mehr genutzt. Lachgas ist zudem in den möglichen Einsatzgebieten als teratogen zu werten, wird leider aber zunehmend außerhalb der klinischen Strukturen genutzt und dafür auch beworben. Das Klinikum Kassel nutzt vornehmlich Sevofluran und setzt bei seinen Narkosegeräten auf halbgeschlossene Systeme im Low-Flow-Modus. Der Verbrauch des Narkosegases kann durch konsequenten Einsatz von Low-Flow in halbgeschlossenen Systemen optimiert werden, da Narkosegase nur geringgradig durch den Organismus abgebaut werden, kann durch den oben genannten Einsatz des Low-Flow im halbgeschlossenen System nach Erreichen eines Steady-State der Verbrauch drastisch reduziert werden. Da auch hier immer ökonomische Interessen berücksichtigt werden, hat die Reduktion des Verbrauches von Narkosegasen einen ökonomischen und ökologischen Effekt. Eine SOP hat dies im Klinikum geregelt. Alternativ können intravenöse Narkoseformen in dafür geeigneten Fällen genutzt werden. Jedes im Einsatz befindliche Narkosegerät muss an eine zentrale Gasabsaugung angeschlossen sein, die die Narkosegase aus dem OP-Bereich entfernt, damit es nicht zu einem unsachgemäßen Anstieg an Narkosegasen im OP-Bereich kommt. Diesem Absaugsystem angeschlossen ist eine effektive Filteranlage im Bereich der zentralen OP-Trakte. In den dezentralen OP-Bereichen sind sogenannte Filtersysteme direkt an das Narkosegerät angeschlossen, die entweder das Narkosegas herausfiltrieren oder es ermöglichen, dies einem Recyclingprozess zuzuführen. Neben den dezentralen Operationsbereichen werden in den zentralen OP-Bereichen am Klinikum Kassel zusätzlich zu den schon bestehenden Filtersystemen noch sogenannte recycelbare Filterpatronen eingesetzt. Dies ist insbesondere von großer Effizienz in den zentralen OP-Bereichen zu erwarten, da der Abluftstrom bereits gebündelt wird, sodass neuere oder zu bauende OP-Strukturen dies vorhalten werden. Soweit die Antwort des Klinikums.
Vielen Dank. Ich stelle nie mehr so kurze Fragen.
Das heißt, Sie haben keine Nachfragen mehr. Das weiß ich sehr zu schätzen. Danke sehr.
Dann kommen wir zur nächsten Frage, Frau Holtermann.
Dankeschön. Die Kasseler Kulturbeitragssatzung ist vom 8. November 2010. Die Höhe des Kulturbeitrages beträgt pro Person und Tag 50 Cent und ist die niedrigste in ganz Deutschland. Warum liegt der Kulturbeitrag nicht so hoch wie in anderen hessischen Städten mit Welterbestatus?
Herr Nölke.
Ja, Frau Vorsteherin, Frau Holtermann, vielen Dank. Eine Evaluierung, eine Anpassung der bisherigen Kulturbeitragssatzung war politisch nicht auf der Tagesordnung. Die Gesamteinnahmen sind auch untergeordnet niedrig. Also wir bewegen uns da in einem niedrigen fünfstelligen Bereich, sodass da eine Anpassung bisher nicht auf der Tagesordnung stand. Es ist allerdings angedacht, bei Einführung einer Tourismusabgabe die Kurbeitragssatzung zu evaluieren oder zu prüfen, wie sie in einer Tourismusabgabesatzung dann aufgehen könnte.
Dankeschön.
Keine weiteren Nachfragen. Dann sind wir bei der nächsten Frage, Frau Lipschick.
Ich frage den Magistrat, wann beginnt und endet der Umbau des Bahnhofsvorplatzes am Bahnhof Wilhelmshöhe?
Herr Nuller.
Frau Vorsitzende, Frau Lipschick, dieses Projekt begleitet uns in der Verwaltung tatsächlich schon länger. Ja. Und es hatte eigentlich einen relativ einfachen Ansatz, dass wir gesagt haben, die Haltestellensituation unter dem Vordach sollte eigentlich besser organisiert und insbesondere barrierefrei sein. Das war die erste Motivation. Daraus hat sich dann doch ein etwas komplexerer Planungsprozess ergeben, der dann auch innerhalb von 2-3 Jahren, glaube ich, dann schon abgeschlossen war und auch abgestimmt war. Darin enthalten ist ein Element, was uns jetzt Schwierigkeiten macht. Nämlich ein Element, was die KVG mitgefordert hat, war eine Wendeschleife für die Straßenbahn. Weil wir dort zwar eine haben, aber nur in eine Richtung verwendbar. Und es sollte eine zusätzliche havariesichernde Kehre eingebaut werden. Das ist jetzt auch der Fall. Das wiederum führte aber dazu, dass das Gesamtprojekt zu einem Planfeststellungsverfahren wurde, was durch ein RP durchgeführt wird, was bereits, glaube ich, seit über 2 Jahren in der Mache ist. Und wir haben bei vielen Einwendungen, die dort eingegangen sind, heute noch kein Baurecht. Zielsetzung ist, im Jahr 2025, spätestens 26 zu beginnen und das innerhalb eines Jahres dann noch abzuschließen.
Erste Nachfrage, Frau Lipschick.
Ja, danke schön. Wird die dann aktualisierte Planung dem Ortsbeirat noch mal vorgestellt?
Das können wir, also ich sage das jetzt mal, ohne dass ich selbst die Verantwortung im Ende dafür trage. Aber ich glaube, sie hat sich seit der letzten Vorstellung nicht verändert. Aber wir aktualisieren natürlich einfach, um das Erinnerungsvermögen da zu stützen. Ich glaube, einer Vorstellung im Ortsbeirat steht nichts im Wege.
Ja, die zweite Nachfrage auch. Geht
genau,
auch in Politik.
Kleine zweite Nachfrage. Wird parallel dazu auch die Heerstraße als Radwegeverbindung mit umgebaut?
Also wir haben eine Problemstellung während des Umbaus des Bahnhofes. Die Straßenbahnverbindungen werden ja quasi aufrechterhalten. Aber die Leitung der Linienbusse führt zu Einschränkungen in Baustellen im Umfeld. Deshalb parallel durchzuführende Baustellen sind eigentlich nicht denkbar. Deshalb sage ich, aber das ist jetzt ins Unreine gesprochen, eher nein.
Vielen Dank.
Dann kommen wir zur nächsten Frage. Frau Kopetsch, bitte.
Wer nicht krankenversichert ist, der muss im Krankenhaus unterschreiben, dass er oder sie für die Kosten selbst aufkommt. Wir fragen den Magistrat, sind dem Gesundheitsamt bekannt, wie viele Schwangerschaften und Geburten in Kassel von dieser Regelung betroffen sind?
Ja, die Beantwortung übernehme
Herr Oberbürgermeister,
ich. Frau Meisch ist ja nicht da heute. Frau Vorsteherin, Frau Kopetz, zunächst mal ist natürlich so, dass grundsätzlich eine Krankenversicherung besteht, gesetzlich oder privat. In denjenigen Fällen, in denen keine Krankenversicherung, kein Krankenversicherungsschutz besteht, ist es dann auch wiederum grundsätzlich so, dass Ansprüche nach dem Sozialrecht bestehen. Das sind beispielsweise Ansprüche auf Krankenhilfe nach § 48 SGB 12 oder nach § 4 Asylbewerberleistungsgesetz für Geflüchtete. Und es gibt auch die Möglichkeit der Anmeldung zur Betreuung auf städtische Kosten bei einer Krankenversicherung nach § 264 SGB 5. Trotzdem gibt es natürlich einige von Ihnen noch beschriebene Fälle, bei denen also weder ein Krankenversicherungsschutz besteht, noch die Möglichkeiten nach dem SGB greifen. Das sind vielfach Fälle von Personen, die sich illegal aufhalten. Und aus diesem Grund gibt es da also auch ein Dunkelfeld, das zahlenmäßig nicht weiter erfasst ist, sodass wir es also zahlenmäßig nicht eingrenzen können, wie viele Personen das betrifft. Das grundsätzliche Problem oder das grundsätzliche Thema ist dem Gesundheitsamt durchaus bekannt. Es hat daher in Kooperation mit dem Diakonischen Werk Region Kassel eine sogenannte Clearingstelle ins Leben gerufen, die ab 1. Januar 2024 Anlaufstelle für unversicherte Personen aus Stadt und Landkreis sein wird. Dort werden also die Personen dann an die Hand genommen. Es wird geprüft, ob und wie es, wie sie in einem Versicherungsverhältnis aufgenommen werden können, beziehungsweise ob eben doch ein Leistungsanspruch nach dem Sozialrecht begründet werden kann. Die Personen werden dafür unter anderem zu den Krankenkassen und Behörden begleitet. Geplant ist, dass die Beratung parallel zur humanitären Sprechstunde der fahrenden Ärzte stattfindet. Wie hoch diese Zahl dieser Personen ist, können wir aus den vorgenannten Gründen nicht sagen. Das Thema ist auch relativ schambesetzt. Die Dunkelziffer ist groß. Die Menschen mit der fehlenden Krankenversicherung fallen in aller Regel erst auf, wenn sie einen Notfall haben, zur Entbindung in ein Krankenhaus gehen oder sie oder deren Kinder schwer erkranken. Wir hoffen so, also mit dieser Clearingstelle, die Zahl der Menschen ohne Zugang zu einer regelhaften und über die Krankenversicherung finanzierten medizinischen Versorgung reduzieren zu können.
Erste Nachfrage, Frau Kubitsch.
Wenn erst bei der Entbindung deutlich wird, dass die Frau keine Krankenversicherung hat, wie wird dann damit umgegangen? Übernimmt die Stadt die Kosten? Gibt es da eine Möglichkeit, da unterstützt zu werden?
Die Stadt übernimmt dann die Kosten, wenn die rechtlichen Voraussetzungen dafür gegeben sind. Das sind eben die Fälle, die dann über das Sozialrecht laufen. Und das muss eben im Einzelnen geprüft werden.
In welcher Höhe?
Zweite Nachfrage.
Ja.
Entschuldigung. Hat sich kein anderer gemeldet. Alles schnell. Gut.
In welcher Höhe sind denn im Moment die Kosten für die Stadt, die da jährlich aufkommen?
Naja, das sind Kosten, die, davon gehe ich mal aus, übernommen werden. Das sind also keine originär städtischen Kosten. Das würden wir aber noch mal im Detail überprüfen. Da kann ich Ihnen ad hoc nicht die Antwort, jedenfalls mit definitiver Sicherheit sagen.
Dankeschön.
Ja.
Zur nächsten Frage von Frau Herz, die von Frau Hesse übernommen wird, bitte.
Genau, vielen Dank. Eigenes Geld auf einem eigenen Konto zu haben, heißt auch unabhängig zu sein. Entscheidungen frei treffen zu können, ohne von Partnerinnen oder den Eltern abhängig zu sein. Sieht der Magistrat die Möglichkeit, ein Konto auf den eigenen Namen zur Auszahlungsvoraussetzung für Sozial- und Transferleistungen und anderer finanzieller Unterstützung zu machen?
Herr Dr. Witt.
Ja, die Auszahlung von monetären Sozialleistungen richtet sich nach § 47 SGB I, wodurch eine Banküberweisung der Regelfall ist. Für Leistungen nach dem 12. SGB regelt § 9 Absatz 2 ein Wunsch- und Wahlrecht der Leistungbeziehenden. Eine Auszahlung von Geldleistungen einer Bedarfsgemeinschaft auf personendifferenzierten Konten erfolgt bereits jetzt in Einzelfällen, bei diesen das entsprechend gewünscht wird. Beispielsweise, wenn leistungsbeziehende Personen einer Bedarfsgemeinschaft durch verschiedene rechtliche Betreuer vertreten werden. Die Auszahlung von Geldleistungen vom Nachweis personengetrennter Konten abhängig zu machen, würde weder den gesetzlichen Rahmenbedingungen noch dem aktuellen Wunsch einer überwältigten Mehrheit der leistungsbeziehenden Personen entsprechen. Daher gibt es solche Planungen nicht. Also wenn wir können das nicht abhängig machen vom Wunsch der Person, sondern wir müssen es nach Gesetzeslage machen und danach bekommt es sowieso jeder auf sein Konto. Und wenn man in der Bedarfsgemeinschaft lebt, dann kann man auch nochmal den Wunsch äußern, dass es dann in der Bedarfsgemeinschaft personengetrennt erfolgt. Also auf jeweils ein eigenes Konto der Person. Ja? Sodass das also eigentlich Regel ist, was angefragt
wird. Ich nehme wahr, dass die Antwort nicht so richtig im Raum angekommen ist, aus akustischen Gründen natürlich, wenn Sie das Mikrofon... Ja, danke. Gibt es eine Nachfrage dazu?
Nur noch mal, was tatsächlich etwas schwer zu verstehen war. Also im Grunde genommen gibt es so eine Art Konto schon in diesen Fällen. Das ist vorhanden.
Die Auszahlung erfolgt immer auf Konten. Und wenn es dann Bedarfsgemeinschaften sind, kann ja der Wunsch aufkommen, dass man für jede Person einzeln in der Bedarfsgemeinschaft die Leistungen auszahlt auf ein eigenes Konto. Aber auch das erfolgt schon auf Wunsch. Sodass also wir das eigentlich so machen. Wir können nur nicht sagen, dass es der Regelfall ist, weil die Gesetzeslage es anders vorschreibt.
Ja? Alles klar, vielen Dank.
Mhm. Zweite Nachfrage, bitte, Frau Schirmer.
Ich bin nicht ganz sicher, ob jetzt die Frage der Kollegin richtig beantwortet ist, also weil ich auch nicht ganz sicher bin, worauf die Frage hinaus sollte. Deswegen mal meine Nachfrage. Ich würde die Frage als solches interpretieren, ob es möglich ist, Menschen, die auch kein Konto haben, eins kostenfrei zur Verfügung zu stellen. So würde ich diese Frage interpretieren, weil da ist ja diese Problematik, dass ganz häufig Menschen ja gar kein Konto zur Verfügung haben und entsprechend dann irgendwie ein P-Konto oder sonst irgendwas brauchen, was ja dann nochmal bedeutend teurer ist als das eigentliche, also als ein ganz normales Konto, und dann entsprechend Leute häufig aus dem Grund auch gar kein Konto haben. Und dass dann halt ja auch diese Schwierigkeiten häufig gibt mit, eine Bedarfsgemeinschaft kann sich nicht mehrere Konten leisten, weil es jedes Mal auch Kontogebühren kostet.
Die Frage.
Und dass das dann von der Stadt zur Verfügung gestellt wird.
Frage angekommen.
Das stand jetzt so nicht drin, aber sagen wir mal so, es sind wirklich nur Einzelfälle, die kein Konto haben, denn selbst Menschen, die geflohen sind, bekommen ja ein Konto bei der Sparkasse zur Verfügung gestellt, und zwar kostenfrei. Die Einzelnen, die dann übrig bleiben, können immer noch Bargeld bekommen in der Stadtkasse. Es gibt Bargeldauszahlungen, wir haben extra Automaten dafür, die wir vorhalten, und das ist dann auch kostenfrei. Das kann man sich ja aussuchen.
Jetzt sind zwei Nachfragen gestellt worden. Wir kommen zur nächsten Frage. Herr Günder, bitte.
Ich frage den Magistrat, wie bewertet der Magistrat die erste Saison der Downhill Trails im Habichtswald?
Frau Vorsitzende, Herr Günder, ich habe hier einen Text, der beginnt mit ausnahmslos als sehr erfolgreich. Aber ich will das noch mehr begründen. Am 18. Juni 2023 wurde sie eröffnet. Also das ist noch gar nicht so lang her. Zwei Monate später hat der Naturpark Habichtswald an der Stelle eine Umfrage gemacht. Also er hat quasi gefragt, wie er es findet. Und es wurde durchaus, also komplett, es war eine Umfragebox. Und da sind also, was ja normal so eine Meckerpost ist, war also im Wesentlichen positive Rückmeldungen. Ja? Und das ist schon mal gut, und zusätzlich war immer die Dankbarkeit, dass man sich in enger Zusammenarbeit von Naturpark, Umwelt- und Gartenamt, Forst und so weiter sich bemüht hat, dass das auch umgesetzt wird. Es wurde also richtig Dankespost hinterlegt. Fachlich gab es eine Rückmeldung, also von den Leuten, die sich mit Mountainbiken und Downhill auskennen. Es gab aus Fachkreisen ausnahmslos, wurde die Anlage hoch gelobt. Also in der Art der Anlage und der Nutzungsfreundlichkeit und der Herausforderung. Es ist ja auch eine Sportanlage mit Herausforderungen. Was als nachbesserungswürdig genannt wurde, war einmal die Rückwegebeschilderung, einfach, dass man auch nach Hause kommt. Und dann tatsächlich Mobiliar zum Ausruhen. Also wenn man es dann geschafft hat, muss man sich offensichtlich auch mal hinsetzen, habe ich vollstes Verständnis dafür. Und das Rettungssystem wurde auch noch mal nachgebessert. Es sind aber noch keine schlimmen Unfälle passiert. Ich hoffe, das bleibt so. Ja? Was noch war, es gab eine Spendensammlung. Also eine Spendensammlung, weil man gesagt hat, irgendwie die Instandhaltung ist nicht ganz billig. Und da sind allein selbstmotiviert schon 1200 Euro gesammelt worden von sportlich Aktiven. Es gab eine Umfrage dahingehend, woher die Leute kommen. Und der größte Teil der Menschen, die sich dort tummeln, kommen aus dem Großraum Kassel, was deutliches Ziel war. Was halt schade ist, ist, der Liftbetrieb geht noch nicht. Aber da wird ja hingearbeitet, dass das demnächst auch mit neuen Verträgen, aber auch mit neuem Gerät dann funktioniert. Und jetzt gibt es noch zwei Dinge, die quasi, der eine Grund war ja, das illegale Fahren im Wald zu reduzieren. Das wird vom Forst als bisher erfolgreich benannt. Also die Leute beschäftigen sich tatsächlich auf der Bahn. Und wer sich noch positiv äußert, ist die Gastronomie, die nämlich gemerkt hat, wenn Leute mit dem Fahrrad vorbeikommen, haben die auch Durst und Hunger, was den Umsatz erhöht.
Vielen Dank.
Keine weiteren Nachfragen. Dann sind wir bei der nächsten Frage. Herr Hanschke.
Ich frage den Magistrat, wie ist der Stand zur Aufstellung des Mietspiegels?
Herr Nulda, bitte.
Ja, Frau Vorsitzende, Herr Hanschke, ja, die Aufstellung des Mietspiegels ist ja ein etwas durchaus nicht einfacher, gutachterlicher Vorgang. Die Umfragen laufen, viele auch in der Stadt haben ja entsprechende Fragebögen erhalten, also einmal Mieter und Mieterinnen, aber auch Eigentümer und Eigentümerinnen. Diese Auswertung findet im Moment statt und ist noch nicht abgeschlossen. Die Auswertung, also das Ergebnis, es wird dann eine Mietspiegelbroschüre geben und einen Mietspiegelrechner, wo man dann auch seine oder die eigene Liegenschaft eingeben kann und damit dann zu dem Ergebnis kommt. Und er wird im Februar 2024, ist geplant, ihn dann quasi zu veröffentlichen, aber mit rückwärtiger Wirkung ab 1.1. Das heißt also auch rechtliche Auseinandersetzungen, die in diesem Zwischenraum bis in Ende Februar liegen, können auch davon profitieren. Das ist ja immer ein längerer Vorgang, wenn man Vergleichsmieten in der rechtlichen Auseinandersetzung mit Mietern, Vermieterinnen anstrebt.
Dankeschön.
Ich sehe keine Nachfrage. Dann sind wir bei der Frage von Frau Bock.
Ich frage den Magistrat, wieso verwendet die Stadt Kassel in ihren Schreiben an Haushalte nicht die beschlossenen Recyclingpapier?
Herr Oberbürgermeister.
Also zunächst einmal, sehr geehrte Frau Vorsteherin, sehr geehrte Frau Bock, müsste ich unhöflicherweise jetzt die Frage mit einer Gegenfrage beantworten. Wann ist dieser Beschluss denn gefasst worden?
Im Februar 23 im Rahmen der Klimaschutzstrategie als Leitindikator.
Aber es ist kein Beschluss der Stadtverordnetenversammlung.
Doch, die Stadt Kassel hat ja die Klimaschutzstrategie auch beschlossen.
Okay. Aber ich kann insofern Entwarnung geben, als dass es so ist, dass mit Schreiben der zentralen Vergabestelle vom 2. Juni 2023 an alle städtischen Ämter darauf hingewiesen wird, dass nur Papier bestellt werden darf, welches zu 100% aus Recyclingmaterial besteht und entsprechend zertifiziert ist. Es wird davon ausgegangen, dass diese Vorgabe in den Ämtern auch umgesetzt wird.
Erste Nachfrage.
Also konkreter Anlass war die Befragung Mobilität in den Städten, die ja mit einem Institut durchgeführt wird, aber auch mit einem Schreiben des Oberbürgermeisters, also damals noch Name Geselle, aber schon im August an die Haushalte ging und es eben kein Recyclingpapier war, ist es von daher auch in der Vergabe an externe Institute, wird es dort auch dann direkt mit schon bekannt gegeben, dass wir uns Recyclingpapier
wünschen. Haben Sie das Schreiben vorliegen? Haben Sie das überprüft, dass es kein Recyclingpapier
Bitte
ist?
Bitte keine Diskussion. Wir sind in der Fragestunde.
Ja. Ich kann
Ihnen ja dann zukommen lassen.
Ich will davon ausgehen, dass das jetzt zutrifft, also dass da kein Recyclingpapier verwendet wurde. Ja.
Ja.
Also gibt es noch eine Frage? Nachfrage?
Okay. Ja, müssen wir halt
dann prüfen. Danke erstmal und ich kann ja eins zukommen lassen.
Okay, fast geklärt. Wir haben eine nächste Frage, eigentlich von Herrn Aulab, die Sie übernehmen.
Ich frage den Magistrat, wie viele Anträge auf Einbürgerung sind derzeit in Bearbeitung?
Herr Dr. Bett.
Insgesamt sind aktuell 4.429 Einbürgerungsanträge in Bearbeitung. Diese sind verteilt auf die Einbürgerungsverfahren zuständigen beiden Behörden, Regierungspräsidium und Stadt Kassel.
Dankeschön.
Keine Nachfrage. Gut. Nächste Frage, Herr Timczyk.
Ja. Guten Abend. Ich frage Magistrat, wie viele Personen sind die letzten 3 Wochen im öffentlichen Raum tot aufgefunden worden?
Herr Lehmkohl.
Frau Vorsitzende, Herr Timczyk, diese Frage kann ich Ihnen so nicht beantworten, da der Magistrat darüber keine Statistik führt. Aber ich vermute, dass Ihre Frage ihren Hintergrund hat in der kürzlich im Bereich des Bahnhofs Wilhelmshöhe tot aufgefundenen Person hat. Angesichts dieser Entwicklung wurden nochmal alle Rettungsdienste, Feuerwehr, Stadtpolizei sensibilisiert, dahingehend, wie es mit einer Person umzugehen, mit einer hilflosen Person, die schlafend bei kalten Temperaturen aufgefunden wird. Wurden nochmal deutlich alle Möglichkeiten der Notunterkünfte kommuniziert. Wir haben ja Wohnheime getrennt für Männer und Frauen. Wir haben Notunterkünfte und wir haben sogar zwei Hotels, mit denen die Stadt Kassel Verträge unterhält. Und im Zweifel wird sogar die Stadtpolizei die Person mit dem Streifenwagen dorthin bringen. Also wer einen Notschlafplatz haben möchte, bekommt auch einen. Es muss niemand bei Frost draußen schlafen.
Gibt es eine Nachfrage, Herr Cimcik?
Ja, das ist ja auch so. Gibt es ja die osteuropäische Menschen auch hier leben, die auch nicht bei der Leistung getroffen und nicht angemeldet sind. Die Leute dürfen ja die Schlafplätze, Wohnheime und Unterkunft nehmen können, aber gibt es die Leute nicht angemeldet sind, osteuropäische Menschen. Wie ist die Situation mit den nicht angemeldeten, nicht registrierten Menschen? Wie wird mit denen umgegangen?
Also da wird überhaupt gar kein Unterschied gemacht, ob eingebürgert oder nicht eingebürgert.
Es ist nicht
ist nicht relevant.
Zweite Nachfrage von Frau Lipczyk.
Was ist mit Menschen, die krank sind, also eine ansteckende Krankheit haben und stark alkoholisiert und nicht in eine Einrichtung können? Tatsächlich, werden die dann ärztlich versorgt?
Vielleicht der Dr. Witt kann dazu antworten.
Also wir befassen uns ja aktuell sehr intensiv mit dem Thema und werden da auch noch weitere öffentliche Infos dann rausgeben. Und Menschen, die alkoholisiert sind, kommen in der Tat zum Beispiel nicht in jede Einrichtung rein, aber in unsere schon. Ja? Die Einrichtungen der Stadt, da kommen alle rein. Die werden auch dahin transportiert, unabhängig davon, ob sie jetzt krank sind irgendwie oder Kretze-Symptome, oder? Das ist ja immer so ein Hinderungsgrund ist. Also das ist hier kein Hinderungsgrund, ganz deutlich. Nur in einer Einrichtung ist das so, die das prinzipiell nicht machen. In allen anderen und in den von uns angemieteten Einrichtungen kommen die Menschen unter, auf jeden Fall. Und wenn sie erkrankt sind, dann wird natürlich zusätzlich noch veranlasst, dass sie dann unter Umständen einer ärztlichen Behandlung zugeführt werden.
Dankeschön.
Ich gucke auf die Uhr. Eine Frage schaffen wir noch. Dann Frau Leidig, dachte ich, aber bitte. Nee, übernehmen Sie die Frage. Ich habe hier die Frage 295 mit der Endnummer auf meiner Liste stehen und die rufe ich auf. Und dann haben wir es auch schon geschafft.
Ja, gut, genau. Wir haben uns da ein bisschen verwirrt. Ja. Wir haben in der letzten STAFO-Sitzung ja Gebührenerhöhungen für Wasser beschlossen. Und jetzt haben wir das Urteil zur Konzessionsabgabe. Die Frage lautet, ob dieses Urteil jetzt unmittelbar Auswirkungen hat auf die Umsetzung der Preiserhöhung beim Wasser, weil da ja ein Teil auch Konzessionsgebühren sind.
Herr Nöge, bitte.
Ja, Frau Vorsteherin, Frau Leidig. Also das hat nicht automatisch Auswirkungen, denn zum einen ist das Urteil noch nicht rechtskräftig. Sollte es rechtskräftig werden, dann müssten die Gebühren neu berechnet werden und dementsprechend die Wasserversorgungssatzung, die wir im letzten STAWO beschlossen haben, auch nochmal überarbeitet werden. Insofern, nein, es erfolgt da kein Automatismus.
Gibt es eine Nachfrage?
Ja. Das habe ich verstanden, dass es kein Automatismus ist, aber es könnte ja trotzdem sein, dass Sie in der Verwaltung darüber gesprochen haben und entscheiden, dass Sie jetzt erstmal warten mit der Gebührenerhöhung, ohne dass es ein Automatismus ist. Also es wäre ja dann eine Entscheidung, eine politische Entscheidung. Und dahin geht eigentlich die Frage.
Da das Urteil, wie gesagt, noch nicht rechtskräftig ist, hat sich die rechtliche Lage auch noch nicht geändert. Das heißt, alle Bescheide werden weiterhin mit dem Hinweis verschickt, dass sie eben vorläufig sind. Und das ist die Sicherheitsvorkehrung, die die Verwaltung in dem Fall trifft.
Danke.
Keine weitere Frage mehr. Wir hätten noch zwei Fragen, aber unsere Zeit ist um, sodass ich den Tagesordnungspunkt 4 Fragestunde schließe und den Tagesordnungspunkt